Weil dann ist jetzt
kann
schon
man eigentlich, es ist, nein, ich, ja. Ich habe es schon drückt, ja, okay.
Also jetzt muss ich höflich sein.
Jetzt musst du ruhig sein. 24, Börse Bieber. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 15 ist Richard Dobetzberger, der auf Wikifolio seine Umbrella-Strategie erfolgreich umsetzt und damit in den Rankings ganz vorne liegt. Lieber Richie, man kennt deine Stimme schon aus dem Kaltstart, weil wir hineingeplaudert haben. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, hallo, grüß dich und danke, dass ich da sein darf.
Ja, schon, gell?
Ja, sehr
nett. Ich hab gesagt, du hast angeleitet, ich habe dich reinlassen. Also bis jetzt alles sehr gut.
Ne? Ja, und zwar auch alles sehr höflich bis jetzt.
Sehr höflich.
Sehr gut, ja.
Genau. Und nach dem Vorgespräch ist meistens so, dass ich dann auf die Record-Taste drücke. Das ist passiert. Ja, Karriere, Werdegang. Fangen wir mal an kurz. Wie bist du? Anmoderiert habe ich dich. Du bist seit 2012 bei Wikifolio dabei und dort zurzeit der erfolgreichste, sage ich jetzt einmal, sage ich mal. Und das sagen auch die Charts. Aber wie bist du überhaupt ins Wertpapiergeschäft gekommen?
Ja, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich auch bei meinem Raiffeisen Bankberater bedanken, weil der hat mich vor mehr als 12 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass das Depot gar nicht so schlecht aussieht.
Das hast du selber gar nicht gewusst.
Ich habe keinen Vergleich gehabt. Social Trading noch nicht gekannt und mir hat das schon immer Spaß gemacht. Also Börse, Aktien, das ist einfach was Großartiges. Ja, das ist die Demokratisierung der Finanzwelt und ich glaube, das ist für einen aktienbegeisterten Menschen wie mich und vielleicht auch für dich und für den einen oder anderen Zuhörer ja genau das A und O. Ja, und dieser Bankberater aus der Raiffeisenbank St. Egidi in Oberösterreich, das möchte ich dazu sagen, der hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass es Wikifolio gibt, dass es eben diese Musterdepots gibt, die man betreuen kann und wo man auch selbst investieren kann. Und so ist eigentlich der Ball ins Rollen gekommen. Ich habe mich bei Wikifolio eben registriert und betreue und betreibe Wikifolios seit 12 Jahren jetzt.
Und da kommen wir dann noch ganz, ganz ausführlich dazu. Ich spule jetzt noch weiter zurück aus dem Jahr 2012, dass der Bankmitarbeiter, den ich auch Danke sage, weil sonst hätte man deine Öffentlichkeitsarbeit auch nicht, die, glaube ich, ganz wichtig ist für einen demokratischen Kapitalmarkt, dass der die Performance gesehen hat, die du gemacht hast. Musst du ja vorher schon was geleistet haben. Wie bist du überhaupt reinkommen?
Ja, tatsächlich über Computerspiele und ich bin immer auch ein Strategiespiele-Fan und Patrizia, das Computerspiel kennt vielleicht noch der ein oder andere. Man kauft im Novgorod Felle und verkauft diese dann in Madrid oder in Hamburg, wo auch immer die Preise teurer sind und so bin ich eigentlich auch zum Aktienhandel gekommen. Man kauft eine Aktie, wenn möglich billig und verkauft sie, wenn möglich etwas teurer und dazwischen hat man einen Gewinn und über Computerspiele, Interesse an Unternehmen, über dann auch in weiterer Folge einen Vertiefungsfach Geografie, Aktienmarkt hat es damals gegeben, das ist aber schon vor 2000 gewesen, bin ich dann immer weiter in den Aktienmarkt hineingerutscht.
Vertiefungsfach klingt super.
Das war so für Börsen oder für wirtschaftsinteressierte Schüler und Schülerinnen.
In Oberösterreich ja. Gehört grundsätzlich mal gelobt, dort gibt es noch ein bisschen was wie Aktienkultur. Ist für mich das beste Bundesland in Österreich, auch aus den eigenen Learnings.
Okay, ja, das kann ich so eben den Überblick habe nicht jetzt so wie du, aber ich kann. Ja,
wir waren in ganz Österreich auf Rotschau, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Dort ist der Industriestandort, dort gibt es wirklich eine positive Affinität noch zu Eigenkapital.
Ja. Ja, schön. Ja. Und das habe ich mitgenommen. Siehst, jetzt bin ich in Wien, sitzt da hier und
haben wir die Fragen da gegeben. Ja, kannst du dich noch an deine erste Aktie erinnern?
Ganz klar. Wie wenn es gestern gewesen wäre, die Telekom Austria Aktie war das. Da habe ich noch angerufen und habe bei der Bank mir die Aktie sozusagen vorreservieren lassen.
Also das IPO damals?
Ja, ja.
Ach so,
der Bankberater, ich habe da damals noch am Bau gearbeitet, bei der Straßenbau, habe ich gewartet, eben zwischen Studium und Ende Ende des Bundesjahres und dann habe ich eben mit deinem Anruf die erste Aktie, die Telekom-Aktie gekauft und da war das noch so, dass der Bankberater damals eben gesagt hat, ja, du musst deine Mutter, die möchte auch noch fragen, also es ist relativ komplex dann gewesen und habe mir es dann aber trotzdem gekauft, habe die einige Zeit gehalten, jetzt ist sie nicht mehr im Depot und war aber die erste Aktie und aufgrund des Kaufgeschehens und der Komplexität dieser Transaktion der ersten ist mir das sehr gut in Erinnerung geblieben und freue mich noch immer, dass ich diesen Schritt gewagt habe damals.
Die Telekom ist ja Anfang der Nullerjahre an die Börse gegangen und danach ist eigentlich der Jahrhundertboom an der Wiener Börse gewesen von 2002 bis 2007. Hast du da irgendwie sowas wie einen Home-Bias in deinen ersten Jahren gehabt? Jetzt hast du das eigentlich nicht mehr.
Ja, in den ersten Jahren tatsächlich. Also ATX natürlich der größte österreichische oder einzige österreichische Index per se war ganz wichtig für mich. Unterschiedliche Unternehmen, Intercell glaube ich war da auch noch.
Gutes IPO 2005, ja.
Genau, das war auch ein Unternehmen, wo ich mit dabei gewesen bin, habe mir dann aber eben irgendwann einmal eher vom ATX weiter verabschiedet, aber erst so mit im Laufe der 2010er Jahre, würde ich sagen.
Genau, weil in die Wikifolios, und da kommen wir noch dazu, sieht man ja total transparent rein und da mangelt es an Österreich, aber ist keine Kritik ist halt nicht drin. Okay, parallele Zeitschiene. 2006, 2007 hast du studiert in Wien und das war auch, glaube ich, recht wichtig für deine spätere Figurenzeichnung, was du da studiert hast. Reden wir darüber kurz.
Ja, ganz kurz. Ich bin Molekularbiologe, habe eben in Wien molekulare Biologie studiert.
Am Biocenter,
oder? Ja, am Biocenter, ganz genau.
Deswegen auch Intercell-Affinität irgendwie, ne?
Ja, logisch. War dahingehend nicht sehr weit weg. Ja.
Genau.
Und das war ein sehr schönes Studium. Habe irgendwann aber erkannt, dass ich nicht so der Labormensch bin. Ja. Also das mit den Petrischalen ist zwar schön und wenn man sich so unterschiedliche Filme ansieht, dann ist man im Labor, die Wissenschaftler sind schon richtige Helden für mich, ja. Aber in der wirtschaftlichen Situation eher dann nicht. Also das Einkommen ist bescheiden, was sehr schade ist, weil Wissenschaft, glaube ich, hier relativ wenig gewertschätzt wird, zumindest wenn es um Kapitalismus geht in Österreich. Ich kann das jetzt eben nur aus dieser Situation besprechen. Wollte nicht immer im Labor sein und habe mir dann eher in dieses Feld Finanz auch dann hineinorientiert in der Folge. Molekulare Biologie habe ich übrigens im Bereich Kommunikationswissenschaft auch mit Politikwissenschaften kombiniert.
Spannend.
Diese Folgerungen, Darwinismus, Politikwissenschaften und dann weiter dann auch ein Finanzstudium, das ich getätigt habe, das ergeben dann auch, diese Erfahrungen nehme ich auch mit in der Strategie dann.
Und du hast ja bei großen Pharmakonzernen auch gearbeitet. Ich nenne da mal nur exemplarisch die AppWi, die ehemalige AppBot. Dann Bayer, natürlich Wahnsinn. Janssen, Johnson & Johnson und so weiter gehört ja dazu. Auch da ein paar Worte. Warum hat es dich dann logischerweise wegen einem Studium, aber reden wir kurz drüber, über den Richie, so nennt man dich auch Richie, habe ich selber im Podcast jetzt noch nicht gesagt. Das ist dein Tradername auf Wikifolio und deine Freunde nennen dich Richie, glaube ich. Ne?
Ja.
Warum bist du zu diesen Großkonzernen gegangen als deinen Karriereweg?
Ja, einfach auch aufgrund der Pipelines dieser großen Unternehmen, die Möglichkeiten, die man in wissenschaftlichen Abteilungen dort hat, eben App wie mit Humira, Adalimumab, ein ganz entscheidendes Medikament, wenn es um Rheumatologie geht, Gastroenterologie, Morbus Crohn, dann eben Bayer kennt ja auch jeder, Xarelto, Rivaroxaban, Blutverdünnungsmittel, ja, und natürlich Johnson & Johnson, Ibrutinib, Imbruvica, ein Medikament, das im Bereich Blutkrebs eingesetzt wird. Also man sieht hier, mich interessieren oder haben immer auch Medikamente interessiert, die aus einer starken Pipeline herauskommen. Das schaffen sehr oft große pharmazeutische Unternehmen und die Chancen in solchen Unternehmen auch in wissenschaftlichen Abteilungen, das Interesse, der Spaßfaktor, das ist natürlich damit auch gegeben. Zumindest für mich war es immer so gegeben. Und ich habe tatsächlich in jedem dieser Unternehmen sehr, sehr gerne gearbeitet und es hat mir immer Freude bereitet. Und bis zuletzt auch habe ich das auch sehr gerne gemacht.
Das sind natürlich Unternehmen, wo Research and Development ganz groß geschrieben wird. Inwieweit glaubst du, dass das dich geprägt hat, auch mit den parallelen Aktivitäten als Trader?
Sehr. Das hat mich tatsächlich sehr geprägt, weil die analytische Herangehensweise einerseits als Molekularbiologe, dass man weiß, wie Darwinismus funktioniert, the survival of the fittest, im einen Faktor, aber auch, wie Studien aufgebaut sind, wie Entwicklungsprozesse, komplexe Entwicklungsprozesse aufgebaut sind und wie man das dann auch in einem Investitionsansatz, wie es die Umbrella-Strategie ja ist, dann umbauen kann und wie man das auch professionell etablieren kann. Das hat mir sehr geholfen und wie gesagt, ich nehme da immer Anstöße aus der Biologie, aus der modernen Wirtschaft, also aus eben pharmazeutischen Unternehmen im Speziellen, um das auch einzubauen.
Ich schlage vor, wir sprechen noch die anderen Dinge außerhalb Wikifolios durch, dass wir dann mit Zeitstempel 12. November, und das ist heute, wie wir die Folge aufnehmen, gesendet wird, dann ein paar Tage später noch konkret auf deine Wikifolios eingehen. Und da kommt eine starke Facette immer mehr rein in der Zeitschiene Trading Coach. Also das, was du da erworben hast, auch weiterzugeben. Next Markets als Stichwort, Wikifolio selbst, Sotravo. Rein wir diese Sachen mal kurz ein, bitte.
Ja, der nächste Schritt war Trading Coach im Speziellen. Ja. Wie du dir vorstellen kannst, dass die analytische Herangehensweise, die hat mich dann eh sehr früh geprägt, auch in den Wikifolios und in der Folge der Trading Coach, also das ist Next Markets, das ist irgendwie eine ganz andere Schiene. Das ist Trading, das ist eben, wie kann man Strukturen im Chartbild erkennen und daraus kurzfristige Vorteile erwirtschaften. Und das ist irgendwie, wie gesagt, ein Add-on, das ist dann obendrauf hinzugekommen und das ist auch der ausschlaggebende Punkt gewesen dann, was vielleicht einen Investor, einen traditionellen Investor, der langfristig über mehrere Jahre investieren möchte, mit der Umbrella-Strategie dann unterscheidet. Und als Trading Coach, Next Markets, eben CFD-Handel, dieses kurzfristige Handeln auch, das habe ich dort unter Anführungszeichen gelernt oder habe ich mit anderen Tradern, die eben in diesem Kurzbereich, in diesem kurzen Zeitfenstern handeln, eben auch erfahren, wie das funktionieren kann und das dann eben auch eingebaut in eine Investmentstrategie. Und so ist auch die Umbrella-Strategie entstanden. Also glaube ich auch sehr schön, durch diesen Werdegang dann auch zu erklären. Das ist wirklich eine Strategie, eine Umsetzung, eine Investitionsmöglichkeit, die ich mit Herzblut daher auch verfolge, weil es in einer gewissen Art und Weise meine Geschichte ist, ja.
Diese Trading-Coach-Facetten mit dem Kurzfristigen kann man natürlich losgelöst. Es gibt Leute, die schlafen, gehen nie schlafen mit einer Position, weil sie immer wieder klarstellen. Setzt du das eher im Wikifolio in dieser Hinsicht ein, um mit On-Top-Geld ein bisschen Sexiness reinzubringen, es fällt mir kein besseres Wort ein, oder auch zum Absichern?
Das ist eine Absicherungsmaßnahme.
Erste Linie Absicherung.
Genau, das ist eigentlich ist es eine typische Stop-Loss-Strategie, aber in einem Trading-Ansatz eingebettet und das eben im Tageschart-Verhältnis. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu tief in die Strategie hineingehen, aber generell ist es zur Absicherung gedacht, ganz genau.
Und Sotravo und Mumak, das sind Vehikel von dir.
Ganz genau, das sind hier.
Räumen wir die kurz ein noch, bitte.
Genau, bei der Mumak handelt es sich eben um ein Unternehmen, das in der in der Beratung tätig ist, eine Fondsberatungs GmbH und Sotravo beziehungsweise richidobitzberger.com. Das ist mein Blog, wo ich auch alle meine Ideen oder nicht alle, aber sehr viele dieser Ideen auch analytisch erfasse und für die Öffentlichkeit zugänglich mache.
So. Bevor ich jetzt zu Wikifolio gehe, schaue ich noch letztmalig bei LinkedIn, weil da habe ich noch eins gesehen, mit dem ich dich konfrontieren will. Motto, molon labe numquam retro. Ich war immer urschlecht in Latein. Was heißt das?
Ja, das heißt übersetzt, dass man eben sich nie zurückzieht, sondern dass man wirklich vorwärts marschiert und versucht, und so interpretiere ich auch das, versucht das Beste herauszuholen aus den gegebenen Umständen.
Okay, wunderbar. Ich springe jetzt auf Wikifolio und habe im Hintergrund für euch da draußen beim Zuhören auch die Seite jetzt offen, wikifolio.com. mit dem Trader Richard Dobetzberger. Du nennst dich dort eben Richie und das ist geschrieben mit DSCHY, das Richie. Seit Anfang an dein Tradername, oder?
Ganz
seit
genau.
Seit 2012.
Das ist auch der Name, so wie ich mich eigentlich schon immer geschrieben habe, mit DSCHY, Richie, mit ICHI, das war mir irgendwie
also
immer
nicht so. Nicht so wie der Lugner, also der Richie ist eigentlich auch irgendwie der Reiche, oder? Kann man sagen.
Ja,
der
stimmt,
Reich
ja.
An Erfahrung auch geworden. So, und da findet man jetzt auf der Landingpage zu der Top-Ebene Richard Dobetzberger mehrere Wikifolios, die in Summe, und ich habe da kurz mit dir gemeinsam hochgerechnet, ja, irgendwo mittlere 90 Millionen Euro Assets under Management darstellen. Den Hund hat er schon mal gesehen insgesamt?
Ja, nein, noch nicht. Das ist natürlich eine Barriere, die als Ziel gilt.
100 Millionen, bist du deppert. Entschuldigung, darf ich in meinem eigenen Podcast sagen, hätte man sich nicht ganz gedacht im Jahr 2012, dass da mal 100 Millionen Assets under Management sind in einem Trader.
Nein. Also tatsächlich.
Hätte sich der Andreas Kern, liebe Grüße, auch nicht gedacht, glaube ich, dass einer mal 100 Millionen hat. Wahnsinn.
Nein, also tatsächlich überhaupt nicht. Also es war auch, wie gesagt, so wie das entstanden ist, also wie die Umbrella-Strategie, das Wikifolio-Musterdepot, so wie es geführt wird, das war eher aus Eigeninitiative, um selbst profitieren zu können, aus einem tollen Konstrukt, aus einer tollen Idee. Das war wirklich überhaupt nicht so geplant, das muss man ganz ehrlich so sagen.
Da du immer wieder auch auf Messen herumrennst für Wikifolio, weil die natürlich ihre Top-Trader einladen, würde ich auch so machen, werde ich dich ein paar Sachen prüfen jetzt, die da stehen, weil ich überzeugt bin, dass du das weißt. Das größte Wikifolio von dir ist Umbrella, dafür bist du auch bekannt. Stichtag 12.11.13.39 Uhr, 72,2 Millionen Euro Assets under Management und die Performance seit 16.09.2012, ich muss die Zahl nennen, deswegen habe ich jetzt auch gelacht, 2.999%. Da ist auch irgendwie eine Barriere, glaube ich, ziemlich greifbar, oder?
Ja, also die 3.000, sind schon schön.
Ich klicke jetzt mal rein in dieses Wikifolio Umbrella, ein beeindruckender Chart, der sich nach oben beschleunigt hat. Welche Strategie wendest du an? Und Umbrella, Regenschirm, man kennt es eigentlich vom Helikoptergeld her auch, aber bei dir ist ja doch ein bisschen was anderes. Ne?
Also die Strategie selbst ist einfach eine Strategie, die auf drei unterschiedlichen Säulen basiert. Die erste Säule ist die geowirtschaftspolitische Situation. Grundsätzlich die Frage, die sich stellt, welche aktuelle wirtschaftspolitische Situation bevorzugt welche Unternehmen? Das zweite ist dann eben, als Ergebnis kommen Branchen hervor, welche Branchen aufgrund dieser Situation profitieren können. Dann wird diese Branche analysiert und werden analysiert, da kommen dann einzelne Unternehmen heraus, die fundamental technisch analysiert werden, ganz traditionell, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum und als letzter Schritt, Schritt 3, dann kommt eben diese Trading-Strategie eben zutage, wo unterschiedliche Indikatoren wie eben der Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence und der RSI, die Bollinger Bänder auch noch.
Also voll klassisch eigentlich.
Ja, ne? Wird eigentlich ganz klassisch angeführt, dann werden Unterstützungen und Widerstände analysiert und dann wird eben in Unternehmen auch investiert. Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen ist mindestens eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar zu besitzen. Also es fallen hier natürlich Startups und kleinere Unternehmen in der Regel heraus.
Weil du ein Volumen bewegst, wo du sonst in Wahrheit die Kurse machen würdest.
Ja, ganz genau. Es ist gar nicht mehr so.
Wahnsinn eigentlich, ja. Das ist unglaublich. Also deutsche Nebenwerte gingen da gar nicht eigentlich, ne?
Nicht in dieser Form,
nicht in dieser Form, ja genau. Mit dem Volumen auch, ja. Spannend ist auch, und da werden wir in der Sekunde dann auflösen, dass das Wikifolio Mitte bei circa 310,5 steht, so wie es Wikifolio anbietet. Wenn was zu 100 gestartet ist und jetzt bei 310,5 kommt man auf keine 2.999%, weil nämlich das schon eine 10:1 Bezugsverhältnis-Variante ist, um das Wikifolio handelbarer zu machen mit der 1:1. Seit wann gibt es das, weißt du das bei dir?
Das dürfte es seit ungefähr 2 Jahren geben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja, ist
das auch ist auch so, immer, auf, ja. aus welchem Land man eben auf die Wikifolio-Seite schaut. Es gibt auch ein 1:1-Verhältnis.
Da steht dann eben bei 3110 oder sowas aktuell in der Mitte.
Ja. Genau.
Spannend. Jetzt schaue ich mal, wie gesagt, Stichtagsbewertung ins Portfolio rein. Das sieht man ja bei der Trading-Plattform Wikifolio und das macht sie auch so spannend irgendwie. Und da hast du nicht viele Positionen. Das ist mal das Erste, was überraschend ist. Ich zähle jetzt mal aktuell 8 Positionen nur. Wieso so wenige? Wieso konzentrierst du dich auf so kleine Auswahl?
Das ist halt einen ganz einfachen kognitiven Grund. Ich versuche immer, diese Unternehmen auch gut zu analysieren und irgendwo bei 12 verschwimmt dann mein Gedächtnis und die tiefere Analyse, weil man doch, oder diese Investmentstrategie, die Herangehensweise ist, dass man diese Unternehmen gut verstehen sollte und auch die Newslage immer im Blick haben sollte. Und bei der Handelsidee von der Umbrella-Strategie ist es eben so, dass insgesamt 6 bis maximal 12 Unternehmen vorhanden sein sollen. Und es ist auch in der Regel, sind immer so zwischen 8 und 11, sage ich mal, mit dabei. Also selten 6 und selten 12, irgendwo in der Mitte liegt meistens die Diversifizierung.
Mir fällt auch auf, ein äußerst geringer Cash-Anteil momentan von 2,9%. Wie hast du den in der Zeitreihe so gesteuert?
Also in der Zeitreihe oder in der Strategie selbst ist es so, dass immer unterschiedliche globale Eventualitäten oder Gegebenheiten, Situationen ausschlaggebend für Entscheidungsprozesse sind. Vor letzter Woche hat das Depot auch ganz anders ausgesehen. Da haben auch noch nicht gewusst, wer Präsident oder Präsidentin in den Vereinigten Staaten von Amerika wird. Es hat da in der Herangehensweise 2 Listen gegeben, die Trump-Liste und die Harris-Liste. Und aufgrund des Ergebnisses, das doch sehr eindeutig auf die Trump-Seite gefallen ist, sind diese Unternehmen dann eben so geschichtet worden, wie sie aktuell sind. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt eben waren hier eben charttechnische Bewertungen, fundamentale Bewertungen, die eine Rolle gespielt haben, wieso die Diversifizierung prozentuell so aufgelistet ist, wie sie aktuell ist.
Du hast ziemlich stark gewichtet als Nummer 1, Nummer 2 Co-Position Tesla und Rheinmetall, die schwanken so hin und her. Tesla natürlich über Elon Musk, ein Trump-Gewinner. Rheinmetall ist so eine Geschichte, wenn der Donald Trump halt sagt, er kann in 2 Tagen den Krieg beenden, ist er Rheinmetall nicht mehr der Best Pick höchstwahrscheinlich.
Ja, das kann auch passieren. Das würde dann auch sehr rasch abverkauft werden. Rheinmetall ist natürlich eine Spekulation in dem Bereich, dass die europäischen Länder, Europa sich rüsten muss.
Unabhängig davon, weil man jetzt gelernt hat, wie short man ist in diesem Ding.
Ja, genau. Also ich glaube, dass Rheinmetall da schon einige Assets hat. Auch die Übernahmen in den letzten Monaten, Kooperationen, Joint Ventures, das ist ja eine ganze Liste, ob es jetzt Leonardo ist, der italienische Hersteller, oder kleinere kroatische Drohnenhersteller, da gibt es ein ganzes Package an unterschiedlichen Unternehmen, mit denen kooperiert wird, auch in den USA mit Locker ein Unternehmen aufgekauft oder eingegliedert worden, das in der Bradley-Produktion, die eben passieren oder der Bradley-Nachfolger werden könnte oder von Rheinmetall kommen könnte, so muss man es genauer sagen, hier positioniert wurde. Also Rheinmetall-Unternehmen, das sich einfach hier sehr stark aufgestellt hat. Europa muss etwas machen. Das ist einfach hier die geowirtschaftspolitische Situation. Und von der Marktkapitalisierung mit aktuell 21, ja, jetzt in den letzten Tagen gestiegen, sind wir halt bei 24 Milliarden Euro, doch von der Marktkapitalisierung relativ schmal gehalten, wenn man das vergleicht mit US-Unternehmen. Und das ist einfach ein Grund, wieso dieses Unternehmen eben in der Umbrella-Strategie drinnen ist. Aktueller Ausbruchsszenario, das sich entwickelt hat seit der Quartalsberichtsphase.
Super Profitabilitätszahlen natürlich, ja. Ja.
Und das sind einfach Gründe, Auftragsvolumen über 50 Milliarden Euro, das heißt mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 24, also das doppelte Volumen an Aufträgen, die allein heuer in das Unternehmen hineingeflossen sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass hier eine Marge von 10-15% dabei sein sollte oder anvisiert wird, dann brauche ich mir jetzt keine große Rechnung dann machen, was 50 Milliarden an Auftragsvolumen dann auch an Gewinn darstellen könnte. Im Konjunktiv weiß man ja nicht, was alles passieren kann, aber von diesen Fundamentaldaten sehr stark.
Ich mache seit heuer einen täglichen Marktbericht auch zum DAX und die Rheinmetall, die kriegt Auftrag um Auftrag um Auftrag um Auftrag aus unglaublich vielen Ländern. Und heute zufällig, wir sprechen am 12. zum Mittag und am 12. in der Früh durfte ich darüber dass die 100%-Marke year-to-date bei der Rheinmetall jetzt auch erreicht ist nach der Siemens Energy. Tesla noch vielleicht ein paar Worte, um die zwei ganz Großen rauszunehmen.
Ja, Tesla ebenfalls.
Da warst du immer schon ein Fan, glaube ich.
Ja, ne? Fan. Tesla natürlich ein Unternehmen, das mir auch historisch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Auch wenn ich nicht immer mit dem CEO, mit Elon Musk einverstanden wäre, was er macht, was er tut. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da muss man auch sehr diversifiziert vorgehen. Was sind subjektive Eigenmeinungen und was sagt der Markt? Ich weiß eins, der Markt hat immer recht. Ich habe nie recht und bei jedem Trade, bei jeder Investition weiß ich, dass ich von Beginn an falsch gelegen bin. Ich weiß nur nicht, wann das wirklich schlagend wird und wann man falsch liegt. Ja. Und bei Tesla ist es ganz genauso. Es ist ein sehr polarisierendes Unternehmen, Elektroautohersteller, jetzt mit Optimus, einem Haushaltsroboter, der vor der Tür stehen könnte. Eine Idee, die natürlich, oder ein Produkt, das Fantasien auch bewirken könnte, Fantasien erregen könnte. Und Elon Musk, der hat sich natürlich mit Donald Trump sehr stark auch, wie soll man sagen, auf Donald Trump gestürzt, sehr stark, sehr viel Risiko eingegangen. Und wenn sich das auszahlt, könnte das natürlich auch ein Unternehmen sein, das noch viel weiter profitieren könnte. Und nach der Wahl hat das Unternehmen ja schon sehr stark profitiert. Ich schaue gerade auf die Liste in Musterdepot liegt Tesla gerade mit 40% in Wetter heute am 12.11. vorne, kann sich natürlich sehr rasch wieder ändern, aber wie gesagt, dieser unter Anführungszeichen Trade von Elon Musk ist auf jeden Fall aufgegangen und das ist auch ein Grund, wieso das Unternehmen sehr rasch hochgewichtet worden ist, gleich nach der Wahl.
Ich muss jetzt schmunzeln. Ich bin jetzt nicht auf meinem Hauptpodcast-Gerät, weil mein Gästestudio das ältere Gerät hat und da habe ich nicht so viele kindische Jingles. Normalerweise müsste ich jetzt einen Tusch spielen, weil währenddem wir reden, sind wir über 3000% gegangen.
Ah, schön.
Jetzt gerade 3017, da kommt dann halt der Hebel gleich rein. Wenn ich jetzt 10 Minuten, nachdem ich dir die 2999 hingeknallt habe, nochmal draufgeklickt habe, jetzt gerade, wie gesagt, 12.11.1350, weiß 3017% aus. Und Richie, schauen wir uns noch ein Wikifolio an. Und du hast ja mehrere Wikifolios, die insgesamt knapp 100 Millionen Euro sind, eben zu 3/4 vom Umbrella, sagen wir mal, Daumen mal Pi. Und dann ist ein Wikifolio immer stärker geworden, No Limits. Sprechen wir auch darüber kurz, 17,1 Millionen Euro Assets under Management jetzt am 12.11. Wie gesagt, auch mit diesem Zeitstempel, die Performance ist noch einmal eine Spur geiler. Was ist der Unterschied zum Umbrella?
Der Unterschied ist tatsächlich der, dass bei der Umbrella, bei der Handelsstrategie zwischen 6 und 12 unterschiedliche Unternehmen vorhanden sein können. Also eine doch, wie soll man sagen, seriöse Diversifizierung, die stattfinden kann. Wenn man jetzt natürlich im Fondsgeschäft wäre, dann wäre es die 15-40er-Regel, dann hat man dann 20 unterschiedliche Unternehmen. Das Wikifolio Musterdepot in diesem Bereich hat eben insgesamt maximal 12, also wenn man vom Umbrella 6 bis 12 spricht. Und No Limits als Musterdepot hat insgesamt maximal 4 unterschiedliche Unternehmen und ist sozusagen das damit am wenigsten diversifizierte Musterdepot, das ich eben hier auf Wikifolio auf der Plattform betreue. Und das unterscheidet natürlich, oder das ist natürlich dann viel mit einem viel höheren Risiko auch verbunden. Ja. Fehler werden viel stärker bestraft. Umgekehrt natürlich, wenn Ideen sich positiv entwickeln, dann profitiert so ein sehr konzentriertes Musterdepot noch einmal ja, etwas mehr. Und das ist einfach der Unterschied zwischen Umbrella, dem Musterdepot Umbrella und dem Musterdepot No Limits. Und ich glaube, hier ist es eben ganz wichtig zu erwähnen, dass die Unternehmen in No Limits auch in der Regel natürlich bei Umbrella vorhanden sind, aber eben anders gewichtet, noch radikaler, unter Anführungszeichen, mit mehr Risiko gewichtet als eben beim Umbrella Musterdepot.
Und das Ding ist auch schon 11 Jahre alt und hat 7300%. Ja, also ich glaube, man kann sich da nicht beschweren über eine Performance per anno von 45% und im letzten Jahr waren es jetzt auch 100%. Was ich noch anmerken möchte, ist, dass hier die 4 Titel, die jetzt drinnen sind, auch unter den 8 Titel, das ist immer so, dass es eine Teilmenge von Umbrella ist.
Ja, in der Regel. Also
aber nicht zwingen. Ne?
Die Ausnahme bestätigt natürlich die Regel und man kann, und das ist ja auch das Schöne an der Plattform Wikifolio, man kann ja alles ganz genau bis ins letzte Detail analysieren und da wird man wahrscheinlich auch drauf kommen, dass einmal ein Unternehmen drinnen gewesen ist, das eben vielleicht bei Umbrella im Wikifolio nicht dabei gewesen ist bei No Limits und umgekehrt. Die Idee in der Regel ist es aber genauso, wie du das gesagt hast.
Mhm. Jetzt klingt das alles so, auch wenn wenige Positionen drinnen sind, aber du hast jetzt erst auch über deinen Ansatz gesprochen, mit sehr, sehr vielen Facetten, klingt nach viel Arbeit und der Erfolg hat dir recht gegeben. Bist du selbst auch investiert in deine Vehikel?
Ja klar, also in Umbrella und in No Limits bin ich auch selbst investiert, wobei ich mich selbst auch immer wieder bei der Nase nehmen muss, um nämlich den Real Money Status in und bei Wikifolio zu erhalten, muss man ja in einer gewissen Regelmäßigkeit die Depots offenlegen, mhm, beziehungsweise das natürlich auch dementsprechend darstellen und auch senden. Und das mache ich vielleicht nicht immer in dieser Regelmäßigkeit.
Man muss sich ja ums Depot kümmern,
ja,
nicht um einen Screenshot.
Nicht in dieser Regelmäßigkeit,
bin ich auch schlampert,
sein sollte. Ja. Aber ich nehme das zum Anlass, ja, und werde das so bald als möglich nachholen.
Ja, wäre auch blöd, wenn es das selber bei so einer Performance, ne? Weil vor allem die jüngere Vergangenheit ja sehr erfolgreich. Dieses Jahr Traum, ne?
Dieses Jahr ist tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen aktuell. Jetzt kommt noch, ja, hoffentlich eine kleine Jahresendrallye. Wer weiß, wohin die Reise geht. Wie gesagt, aber niemand weiß, was genau passieren wird am Ende des Tages. Ja, bis dato aktuell bin ich sehr zufrieden.
Und du passt die Positionsgrößen immer wieder so minimal an, glaube ich, ne? Wenn ich das auch, da sehe ich jetzt zum Beispiel, Richard hat beim Verkauf der Aktie Tesla einen starken Gewinn von 69,6% realisiert. Das ist natürlich eine kleine Teilposition nur deiner Tesla-Tranche, ne?
Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, Acht geben. Man muss nämlich die Cashquote immer auch realisieren. Das heißt, ja, man muss auch immer abverkaufen, wenn Werte zu gut laufen, weil sonst würde man in eine negative Cashposition im Musterdepot kommen, ja, und das muss dann realisiert werden. Es ist tatsächlich so, dass dass der Einstieg in Chargen passiert, als auch der Ausstieg in Chargen passiert, in der Regel, außer es passieren aufgrund vom Stop-Loss unvorhersehbare Ereignisse. Aber diese Chargenkäufe und Chargenabverkäufe, die sind durchaus so gewollt.
Also ich habe schon viel gesehen, aber wenig so gut sind in so einem langen Zeitraum, also wirklich Respekt, Respekt. Stichwort sehen. Wenn man dich one-on-one treffen will, gibt es ja immer zum Beispiel diese Börsentage, wo Wikifolio auch immer präsent ist, unter anderem auch in Wien. Da habe ich dich heuer im Frühjahr gesehen. Werden wir dich nächstes Jahr im Frühjahr auch sehen und besuchen dürfen in Wien beim Börsentag wieder?
Ja, also definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Fixpunkt auch für mich und freue mich immer, wenn ich am Börsentag präsentieren darf und die Strategie vorstellen darf. Und deswegen ist ja auch ein toller Börsentag, muss man sagen. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich wieder dort bin.
Es grenzt sich auch gut zur Gewinnmesse ab, weil es tradingorientierter ist und ein anderes, ja, genau, Aussteller-Setup, mhm, irgendwie da ist. Wir sprechen dann vom Austria Center Vienna und ich schaue jetzt mal noch kurz den Termin nach. So, hab schon offen. Börsentag.at findet man schon die Zukunftsinformation. Wir sprechen vom 8. März 2025. Eintritt frei. Man muss sich nur registrieren. Ganz niederschwellige, tolle Veranstaltung, 9.30 Uhr, 16.30 Uhr, Austria Center Vienna, Börsentag Wien mit dem Richie zu Gast. Ja, was steht sonst noch an? So Jahresende, ist das irgendwie ein spezieller Zeitpunkt auch für Wikifolios, so Window-Dressing-Geschichten oder irgendwas in die Richtung, oder ist das egal?
Ist eigentlich relativ egal jetzt in dieser Situation oder aktuell.
Außer das Bigger Picture an den Märkten halt. Ne?
Ja, das Bigger Picture ist ja der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass es eher die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es eine Jahresendrallye gibt, als eben der oder eine bessere Zeit darstellt als vielleicht der Sommer oder das Sommerloch. Aber generell für die Strategie oder für meine Herangehensweise ist es komplett egal, welche Jahreszeit oder welchen Zeitabschnitt das es gerade betrifft. Die Strategie steht, geowirtschaftspolitische Ereignisse gibt es tagtäglich, Anpassungen gibt es täglich und deswegen ist es aus dieser Perspektive relativ egal. Vielleicht noch ein Punkt, den ich hinzufügen würde oder möchte, ist, freue mich auch, dass ich mit der Vermögensverwaltung, mit der FICON eine Kooperation eingehen konnte, die eben das Research von der Umbrella-Strategie mit übernommen hat. Und für das bin ich natürlich auch sehr dankbar, nicht nur der FICON, sondern auch Wikifolio, weil ohne Wikifolio würde es diesen langen Track Record nicht geben und diese Kooperation, die ist für mich auch ein sehr schönes Ereignis, das heuer stattgefunden hat.
Und du wirkst noch immer maximal entspannt. Hat es rückwirkend auch irgendwelche Phasen gegeben, wo du gezweifelt hast an dir? Der Chart zeigt eigentlich relative Schönheit. Absolute Schönheit eigentlich fast, ja.
Naja, ich glaube, ich bin so ein Charakter, der stetig versucht und ständig versucht, sich zu verbessern. Bin auch ein Sportler und da ist mir so eine Rangliste ist für mich, für viele vielleicht nicht so wichtig, aber ich bin da schon wer, der halt immer versucht, oben zu sein. Ich bin von meinem Vater als Kind schon darauf vorbereitet worden, dass es eine kompetitive Welt ist und der Sport eben ein Vehikel ist, um diese kompetitive Welt in friedlicher Art und Weise zu bestehen. Börse ist ja auch so etwas, man möchte halt immer ganz vorne dabei sein und wie überall im Leben, das ist halt nicht immer möglich. Es gibt sehr, sehr viele tolle Trader auch auf der Plattform Wikifolio, was ich auch erwähnen möchte. Und da gibt es eben super tolle Strategien. Ich glaube, du hast ja auch eine Strategie.
Die für Österreich, genau. Ja, rennt eigentlich im Vergleich mit dem Index eh auch gut, aber ist natürlich überhaupt kein Vergleich bei den Assets under Management.
Aber es ist, wie gesagt, es gibt hier viele tolle Strategien, die eben auch auf unterschiedlichen Branchen agieren und deswegen freue ich mich natürlich, dass Wikifolio auch so eine Rangliste hat und diesen kompetitiven Faktor mit einspielt und dass es die Plattform in der Form gibt und man versucht sich deswegen auch immer zu verbessern und vorne zu bleiben und lernt ja täglich was Neues.
Und die Abschlussfrage, hast irgendeinen Tipp für junge Leute, die sanft in die Materie einsteigen wollen? Deine Produkte haben wir gelobt, zu Recht, High-Roller-Sachen natürlich auch, da ist ein Risikohinweis natürlich auf jeden Fall angebracht. Wie steigt man am besten ein, so ganz vorsichtig?
Also es gibt tatsächlich so viele Möglichkeiten. Wikifolio ist ja eine, man kann sich einmal registrieren, man kann sich das sehr lange anschauen, man kann das selbst für sich auch bewerten, wie hoch das Risiko ist, das man eingehen möchte. Und man muss ja nicht gleich mit der Investition starten. Man kann ja das wirklich beobachten, passiv beobachten, lernen. Es gibt eben etliche Trader, die eben auch und Traderinnen, die auch Seminare anbieten. Ich glaube, da hast du auch einen viel größeren Überblick. Ich glaube, da gibt es mehr, als was man denkt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Man muss entspannt hineingehen. Man darf sich und soll sich nicht zu viel vornehmen zu Beginn, sondern sich das gut angucken und anschauen. Und dann, glaube ich, dann kommt man selbst hinein. Wenn es wen Spaß macht und Freude bereitet, und ich glaube, das ist immer das Wichtigste an dem, was man tut, dann kommt es von ganz alleine. Dann investiert man mal in eine Aktie, in einen einzelnen Wert, dann investiert man in unterschiedliche Finanzprodukte und immer eben Bob Marley mit Freude und mit nicht zu viel Risiko. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Also nicht James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne?
Ja, genau.
So die James Dean-Strategie. Die war zeitlang sehr populär. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber es war Bob Marley war das Wort dazu irgendwie. Ja, wie gesagt, 8. März 2025, da kann man sich mit dem Richie austauschen. Ich weiß, er freut sich darüber, er mag solche Gespräche. und ich spiele meine Abspannmusik. Lieber Richard, lieber Richie, danke, dass du bei mir im Studio warst. Wir kennen uns, glaube ich, seitdem es Wikifolio gibt, und nochmal riesen Respekt für die Performance. An euch da draußen, ich glaube, Inspiration pur. Danke fürs Reinhören, den 8. März 25 habe ich genannt. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und danke, dass ich da sein durfte, und auch ein Tschüss von meiner Seite.
Und dass ich freundlich war. Ne?
Ja, das ist das Wichtigste.
Servus.